Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, Band 4. Der Herr besucht Vrindavan. 15. Kapitel. Der Herr nimmt im Hause Sarvabhauma Bhattacharyas Prasad zu sich. Srila Bhaktivinoda Thakur fasst dieses Kapitel in seinem Amrita Pravaha Bhasya wie folgt zusammen. Nach dem Ratha Yatra Festival verehrte Sri Advaitacharya Prabhu Sri Chaitanya Mahaprabhu mit Blumen und Tulasi. Als Gegengabe verehrte Sri Chaitanya Mahaprabhu Advaitacharya mit den Blumen und den Tulasi-Blättern, die auf dem dargebrachten Teller zurückgeblieben waren, und sprach einen Mantra Yo Si So Si, in Klammer, was du bist, bist du. Hierauf lud Advaitacharya Prabhu Sri Chaitanya Mahaprabhu zum Prasad ein. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu und seine Geweihten die Nandotsava-Zeremonie vollzogen, verkleidete sich der Herr persönlich als Kuhhirtenjunge, weshalb die Zeremonie unter großem Jubel stattfand. Dann feierten der Herr und seine Geweihten wie Jaya Dashami, den Tag des Sieges, an dem Sri Ramachandra Lanka erobert hatte. Die Gottgeweihten verkleideten sich alle als Soldaten Sri Ramachandras und Sri Chaitanya Mahaprabhu zeigte in der Ekstase Hanumans verschiedene transzendental glückselige Taten. Danach feierten der Herr und seine Geweihten mehrere andere Zeremonien. Hierauf bat Sri Chaitanya Mahaprabhu alle Gottgeweihten nach Bengalen zurückzukehren. Sri Chaitanya Mahaprabhu sandte Nityananda Prabhu zum Predigen nach Bengalen und er schickte auch Ramadasa, Gadadhar Das und einige andere Gottgeweihte mit ihm mit. Sodann sandte Sri Chaitanya Mahaprabhu mit großer Demut ein wenig Jagannath Prasad und ein Tuch von Sri Jagannath durch Srivas Thakur an seine Mutter. Als der Herr von Raghava Pandit, Vasudeva Datta, den Einwohnern von Kulina Gram und von anderen Gottgeweihten Abschied nahm, pries er sie für ihre transzendalen Eigenschaften. Ramananda Vasu und Satyaraja Khan stellten einige Fragen und Sri Chaitanya Mahaprabhu klärte sie auf, dass alle Haushälter Gottgeweihten, den Vaishnavas, die sich ausschließlich dem Chanten des heiligen Namens des Herrn widmen, dienen müssen. Er erteilte auch den Vaishnavas aus Kanda Anweisungen, unterwies Sarvabhauma Bhattacharya und Vidya Vachaspati und pries Murari Gupta für sein festes Vertrauen in die Lotusfüße Sri Ramachandras. Er erhörte das demütige Gebet Vasudeva Dattas und bestätigte, dass Sri Krishna befähigt ist, alle bedingten Seelen zu befreien. Danach, als Sri Chaitanya Mahaprabhu im Hause Sarvabhauma Bhattacharyas Prasad zu sich nahm, verursachte Sarvabhaumas Schwiegersohn Amokha durch seine Kritik Aufregung in der Familie. Am nächsten Morgen wurde er von der Visuchika-Krankheit in Klammer Cholera befallen. Sri Chaitanya Mahaprabhu rettete ihn in seiner Güte vor dem Tod und ermutigte ihn zum Chanten des heiligen Namens Sri Krishnas. Vers 1. Während Sri Chaitanya Mahaprabhu im Hause Sarvabhauma Bhattacharyas Prasad zu sich nahm, wurde er von Amokha kritisiert. Zu dieser Zeit zeigte der Herr ebenfalls, wie sehr er sich seinen Geweihten zu Dank verpflichtet fühlt. Vers 2. Alle Ehre sei Sri Chaitanya Mahaprabhu, alle Ehre sei Sri Nityananda Prabhu, alle Ehre sei Advaita Chandra und alle Ehre sei allen Geweihten Sri Chaitanyas. Vers 3. Alle Ehre sei den Zuhörern des Sri Chaitanya Charitamrita, die ihn als ihr Leben und ihre Seele anerkannt haben. Vers 4. Während seines Aufenthalts in Jagannath Puri erfreute sich Sri Chaitanya Mahaprabhu mit seinen Geweihten ohne Unterlass am Singen und Tanzen. Vers 5. Zuerst betrachtete Sri Chaitanya Mahaprabhu die Bildgestalt Sri Jagannaths im Tempel. Er brachte Jagannath Ehrbietungen und Gebete dar und tanzte und sang vor ihm. Vers 6. Nach dem Besuch des Tempels blieb Sri Chaitanya Mahaprabhu für die Dauer der Upala-Boga-Opferung draußen. Darauf suchte er Haridas Thakur auf und kehrte dann in seine Wohnung zurück. Erläuterung: Zu Mittag, wenn an einem Ort, der Bhogavadana Kanda genannt wurde, eine Upala-Bhoga-Opferung stattfand, pflegte Sri Chaitanya Mahaprabhu aus dem Tempel zu gehen. Bevor er hinausging, stellte er sich immer neben die Garuda-Stapa-Säule und brachte seine Ehrbietungen und Gebete dar. Danach besuchte er Siddha Bakula, wo Haridas Thakur lebte. Nachdem der Herr Haridas Thakur einen Besuch abgestattet hatte, kehrte er in seine eigene Wohnung im Hause Kashi Mishras zurück. Vers 7. Sri Chaitanya Mahaprabhu pflegte in seinem Zimmer zu sitzen und auf seiner Gebetskette zu chanten. In dieses Zimmer kam Advaita Prabhu, um den Herrn zu verehren. Vers 8. Während Advaita Acharya Sri Chaitanya Mahaprabhu verehrte, bot er ihm Duftwasser an, damit er sich den Mund und die Füße waschen könne. Dann tupfte Advaita Acharya überaus wohlriechende Sandelholzpaste auf den ganzen Körper des Herrn. Vers 9. Außerdem hängte Sri Advaita Prabhu dem Herrn eine Blumengirlande um den Hals und legte ihm Tulasi-Blüten, in Klammer Manjaris, auf den Kopf. Dann brachte er ihm mit gefalteten Händen Ehrbietungen und Gebete dar. Vers 10. Nachdem Sri Chaitanya Mahaprabhu von Advaita Acharya verehrt worden war, nahm er den Teller, auf dem Blumen und Tulasi lagen, und verehrte seinerseits Advaita Acharya mit all dem, was noch übrig war. Vers 11. Sri Chaitanya Mahaprabhu verehrte Advaita Acharya, indem er den Mantra »Was immer du bist, bist du, aber ich erweise dir meine Achtung« chantete. Dazu erzeugte der Herr in seinem Mund einige Geräusche, die Advaita Acharya zum Lachen brachten. Vers 12. Auf diese Weise brachten sich sowohl Advaita Acharya als auch Sri Chaitanya Mahaprabhu gegenseitig ihre achtungsvollen Ehrerbietungen dar. Dann ließ Advaita Acharya immer wieder Einladungen an Sri Chaitanya Mahaprabhu ergehen. Vers 13. In der Tat, Sri Advaita Acharyas Einladung ist eine andere wunderbare Geschichte. Sie ist von Vrindavan Das Thakur sehr lebendig geschildert worden. Vers 14. Da Advaita Acharyas Einladung von Vrindavan Das Thakur beschrieben worden ist, werde ich die Geschichte nicht wiederholen. Ich werde jedoch erwähnen, dass andere Gottgeweihte ebenfalls Einladungen an Sri Chaitanya Mahaprabhu ergehen ließen. Vers 15. Ein Gottgeweihter nach dem anderen lud Sri Chaitanya Mahaprabhu und die anderen Gottgeweihten jeden Tag zum Mittagessen ein, und jeder veranstaltete auch ein Fest. Vers 16. Alle Gottgeweihten blieben 4 aufeinanderfolgende Monate lang in Jagannath Puri, und sie feierten Sri Jagannaths Feste mit großer Freude. Vers 17. Die Gottgeweihten feierten auch das Janmashtami-Fest, Krishnas Geburtstag, das auch Nanda Mahotsava, das Fest Nanda Maharajs, genannt wird. Bei diesem Anlass verkleideten sich Sri Chaitanya und seine Geweihten als Kuhhirtenjungen. Vers 18. Nachdem sich die Gottgeweihten alle als Kuhhirtenjungen verkleidet hatten, trugen sie Töpfe mit Milch und Joghurt, die sie auf Stöcke auf ihren Schultern balancierten. Auf diese Weise trafen sie alle den heiligen Namen Haris singend beim Festplatz ein. Vers 19. Kanani Kutiya verkleidete sich als Nanda Maharaj und Jagannath Mahati als Mutter Yashoda. Vers 20. Zu dieser Zeit war auch König Prataparudra persönlich anwesend. Zusammen mit Kashi Mishra, Sarvabhoma Bhat Acharya und Tulasi Padichapatra. Vers 21. Wie gewöhnlich tanzte Sri Chaitanya Mahaprabhu jubelnd. Ein jeder war voller Milch, Joghurt und gelbem Kurkuma-Wasser. Vers 22. Zu diesem Zeitpunkt sagte Srila Advaita Acharya: Bitte sei nicht zornig. Ich spreche die Wahrheit. Ich werde erst wissen, ob du ein Kuhhirtenjunge bist, wenn du in der Lage bist, diesen Stock herumzuwirbeln. Vers 23. Sri Chaitanya Mahaprabhu nahm Advaita Acharyas Herausforderung an, ergriff einen großen Stab und begann ihn rundherum zu wirbeln. Immer wieder schleuderte er den Stab in die Luft und fing ihn auf, wenn er herabfiel. Vers 24. Sri Chaitanya Mahaprabhu wirbelte und warf den Stock, manchmal über seinen Kopf, manchmal hinter seinen Rücken, manchmal vor sich, manchmal neben sich, manchmal zwischen seinen Beinen hindurch. Ja, alle Leute lachten bei diesem Anblick. Vers 25. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu den Stab wie ein brennendes Holzscheit im Kreis herumwirbelte, war das Herz eines jeden, der dies sah, erstaunt. Vers 26. Nityananda Prabhu versuchte sich ebenfalls im Wirbeln des Stabes. Wer kann verstehen, wie sie auf ekstatische Weise in die tiefen Gefühle der Kuhhirtenjunge eingetaucht waren? Vers 27. Den Anordnungen Maharaj Prataparudas Folge leistend, brachte der Tempelvorsteher namens Tulasi eines der gebrauchten Tücher Sri Jagannaths. Vers 28. Dieses wertvolle Tuch wurde Sri Chaitanya Mahaprabhu um den Kopf gewickelt. Die anderen Gottgeweihten, angeführt von Advaita Acharya, hatten sich ebenfalls ein Tuch um den Kopf gewickelt. Vers 29. Kanani Kutia, der als Nanda Maharaj verkleidet war, und Jagannath Mahati, der als Mutter Yashoda verkleidet war, verteilten in Ekstase alle Reichtümer, die sie zu Hause vorrätig hatten. Vers 30. Sri Chaitanya Mahaprabhu war sehr zufrieden, als er dies sah. Er anerkannte sie beide als seinen Vater und seine Mutter und brachte ihnen Ehrbietungen dar. Vers 31. Sri Chaitanya Mahaprabhu kehrte in großer Ekstase in seine Wohnung zurück. Auf diese Weise vollführte er, der als Gauranga Sundara bekannt ist, verschiedene Spiele. Vers 32. Am Siegestag, an dem die Eroberung Lankas gefeiert wird, an dem Tag, den man Vijaya Dashami nennt, verkleidete Sri Chaitanya Mahaprabhu seine Geweihten alle als Affensoldaten. Vers 33. Sri Chaitanya Mahaprabhu, der die Gefühle Hanumans entfaltete, ergriff einen großen Ast, stieg auf die Welle der Lanka-Festung und begann diese niederzureißen. Vers 34. In der Ekstase Hanumans sagte Sri Chaitanya Mahaprabhu zornig: Wo ist der Schurke Ravana? Er hat die universale Mutter Sita entführt. Jetzt werde ich ihn und seine ganze Familie töten. Vers 35. Beim Anblick der emotionalen Ekstase Sri Chaitanya Mahaprabhus wurde ein jeder sehr erstaunt und sie begannen immer wieder zu rufen: Er sei gepriesen, er sei gepriesen. Vers 36. Sri Chaitanya Mahaprabhu und seine Geweihten nahmen an all diesen Festen teil. Rasa Yatra, Dipavali und Uttana Dvadashi. Erläuterung: Das Dipavali-Fest findet in der Neumondnacht im Monat Kartik in Klammer Oktober, November statt. Das Rasa Yatra, der Rasatanz Krishnas, findet in der Vollmondnacht desselben Monats statt. Der Uttana Dvadashi findet am Tag nach dem Ekadasi in den 14 Tagen des zunehmenden Mondes im selben Monat statt. Alle Geweihten Sri Chaitanya Mahaprabhus nahmen an all diesen Festen teil. Vers 37. Eines Tages saßen die zwei Brüder Sri Chaitanya Mahaprabhu und Nityananda Prabhu an einem abgelegenen Ort und beratschlagten untereinander. Vers 38. Niemand verstand, was die Brüder untereinander besprachen. Aber später konnten die Gottgeweihten alle erraten, was das Thema des Gespräches war. Vers 39. Danach rief Sri Chaitanya Mahaprabhu alle Gottgeweihten herbei und bat sie, nach Bengalen zurückzukehren. Auf diese Weise nahm er von ihnen Abschied. Vers 40. Als sich Sri Chaitanya Mahaprabhu von allen Gottgeweihten verabschiedete, bat er sie, jedes Jahr nach Jagannath Puri zurückzukommen, um ihn zu besuchen und dann die Säuberung des Gudicha-Tempels mitzuerleben. Vers 41. Mit großer Achtung ersuchte Sri Chaitanya Mahaprabhu Advaita Acharya: Gib auch den Niedrigsten unter den Menschen, in Klammer Chandalas, Krishna-Bewusstsein, Hingabe zu Krishna. Erläuterung: Das ist Sri Chaitanya Mahaprabhus Anweisung an alle seine Geweihten. Krishna-Bhakti, Hingabe an Krishna, steht jedem offen, selbst niedrigklassigen Menschen wie den Chandalas. Man sollte dieser Anweisung, die von Sri Advaita und Nityananda Prabhu kommt, in der Schülernachfolge Folge leisten und Krishna-Bewusstsein auf der ganzen Welt verbreiten, ohne Unterschiede zu treffen. Es gibt verschiedene Arten von Menschen, angefangen von Brahmana bis herab zur niedrigsten Stufe zum Chandala, welchen Rang man auch immer einnehmen mag. In diesem Zeitalter des Kali muss jeder durch Krishna-Bewusstsein erleuchtet werden. Das ist es, was unsere Zeit am dringendsten benötigt. Jeder spürt den stechenden Schmerz, die uns das materielle Dasein zufügt. Sogar in den Reihen des amerikanischen Senats spürte man die Nadelstiche des materiellen Daseins so stark, dass der 30. April 1974 tatsächlich zum Gebetstag erklärt wurde. Jedermann fühlt also die sich aus dem Kali-Yuga ergebenden Nadelstiche, die dadurch verursacht werden, dass sich die menschliche Gesellschaft in unzulässiger Sexualität, Fleischessen, Glücksspiel und Berauschung ergeht. Nun ist es an der Zeit, dass die Mitglieder der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein Krishna-Bhakti auf der ganzen Welt verteilen und so die Anweisungen Sri Chaitanya Mahaprabhus befolgen. Der Herr hat den Auftrag gegeben, ein jeder solle Guru werden, in Klammer CCM 7128. Amara Anacha Guru Hana Tara E Deja. In jeder Stadt und jedem Dorf sollten alle Menschen durch die Lehren Sri Chaitanya Mahaprabhus erleuchtet werden. Krishna-Bewusstsein sollte ohne Unterschied an alle verteilt werden. So wird die ganze Welt friedlich und glücklich werden und jeder wird Sri Chaitanya Mahaprabhu lobpreisen, so wie dieser es wünscht. Das Wort Chandala bezieht sich im eigentlichen Sinn auf einen Hundeesser, der als der niedrigste unter den Menschen gilt. Selbst Chandalas können dank der Segnungen Sri Chaitanya Mahaprabhus im Krishna-Bewusstsein erleuchtet werden. Krishna-Bhakti ist nicht das Monopol einer bestimmten Kaste. Jeder ist berechtigt, diese großartige von Sri Chaitanya Mahaprabhu erteilte Segnung zu empfangen und jedem sollte die Möglichkeit geboten werden, diese Segnung in Empfang zu nehmen und glücklich zu sein. Das Wort Dana, das Wohltätigkeit bedeutet, ist ebenfalls von Bedeutung in diesem Vers. Wer auch immer sich der Verbreitung des Krishna-Bewusstseins widmet, ist ein wohltätiger Mensch. Professionelle Vorleser verlangen Geld, wenn sie das Srimad Bhagavatam vortragen und über Krishna Bhakti sprechen. Sie können solch erhabenes transzendales Eigentum nicht an alle und jeden verteilen. Nur reine Gottgeweihte, die kein anderes Motiv haben, als Krishna zu dienen, können solch transzendal wertvolle Segnungen aus Nächstenliebe erteilen. Vers 42. Sri Chaitanya Mahaprabhu beauftragte Nityananda Prabhu: Gehe nach Bengalen und verkünde ohne Einschränkung hingebungsvollen Dienst zum Herrn Krishna-Bewusstsein. Erläuterung: Sri Chaitanya Mahaprabhu gab Nityananda Prabhu auf diese Weise den Auftrag, alle Bengalen zum hingebungsvollen Dienst zu bringen. In der Bhagavad Gita in Klammer 9.32 heißt es: O Sohn Britas, diejenigen, die bei mir Zuflucht suchen, können das höchste Ziel erreichen. Selbst wenn sie von niederer Geburt sind, wie Frauen, Vaishyas, in Klammer Kaufleute und auch Shudras, in Klammer Arbeiter. Jeder, der sich dem Krishna-Bewusstsein zuwendet und die regulierenden Prinzipien einhält, kann nach Hause zu Gott zurückkehren. In seinen Anubhashya schreibt Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur: Es gibt eine Gruppe sogenannter Gottgeweihter, die Prakrita Sahajyas genannt werden. Diese Gottgeweihten denken, Nityananda Prabhu sei ein gewöhnlicher Mensch. Sie haben die Nachricht verbreitet, Sri Chaitanya Mahaprabhu habe Nityananda Prabhu beauftragt, von Orissa nach Bengalen zurückzukehren, nur um zu heiraten und Kinder zu zeugen. Das ist zweifellos ein großes Vergehen gegen Nityananda Prabhu. Ein solches Vergehen wird Pashanda Bhuti, eine atheistische Äußerung, genannt. Frevler betrachten Nityananda Prabhu als ihresgleichen, als gewöhnlichen Menschen. Sie wissen nicht, dass Nityananda Prabhu mit dem Vishnu-Tattva identisch ist. Nityananda Prabhu für einen gewöhnlichen Menschen zu halten, ist die Denkweise mentaler Spekulanten, die als Kunapatma-Vadis bekannt sind. Diese Menschen glauben, der materielle Körper, der ein Sack aus drei materiellen Elementen, in Klammer Kunape, Tritatuke, ist, sei es selbst. Sie denken, Nityananda Prabhus Körper sei ebenso materiell und sei zur Sinnenbefriedigung bestimmt. Jeder, der auf diese Weise denkt, ist ein Kandidat für die dunkelsten Bereiche der Hölle. Diejenigen, die auf Frauen und Geld aus sind, an sich selbst interessiert sind und die Mentalität von Kaufleuten haben, können mit ihren findigen Gehirnen sicher viele Dinge entdecken und gegen die autorisierten offenbarten Schriften sprechen. Diese Menschen machen auch ertragreiche Geschäfte, um unschuldige Leute zu betrügen, und sie versuchen, ihre geschäftlichen Pläne zu unterstützen, indem sie solche beleidigenden Aussagen von sich geben. In Wirklichkeit ist Nityananda Prabhu die großmütigste Inkarnation, da er die Erweiterung Sri Chaitanya Mahaprabhus ist. Niemand sollte ihn für einen gewöhnlichen Menschen halten oder für ein Wesen wie die Prajapatis, die von Brahma beauftragt wurden, die Bevölkerung zu vergrößern. Man sollte nicht denken, Nityananda Prabhu befürworte Sinnenbefriedigung. Obwohl professionelle sogenannte Prediger dies behaupten, sind derartige Aussagen in keiner der autorisierten offenbarten Schriften zu finden. In Wirklichkeit entbehren diese Feststellungen der Sahajiyas oder anderer professioneller Verteiler von Krishna Bhakti jeglicher Grundlage. Vers 43. Nityananda Prabhu erhielt Gehilfen wie Ramadasa, Gadadhar Das und einige andere. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagte: Ich gebe sie dir zu deiner Unterstützung mit. Vers 44. Von Zeit zu Zeit werde ich dich auch besuchen. Ich werde unsichtbar bleiben und dich beim Tanzen beobachten. Vers 45. Dann umarmte Sri Chaitanya Mahaprabhu Srivas Pandit und begann mit süßen Worten zu ihm zu sprechen, wobei er ihm den Arm um den Hals legte. Vers 46. Sri Chaitanya Mahaprabhu bat Srivas Thakur: Führe täglich gemeinsames Singen des heiligen Namens durch und sei versichert, dass ich in deiner Gegenwart auch tanzen werde. Du wirst dieses Tanzen sehen können, andere jedoch nicht. Vers 47. Nimm dieses Prasad von Sri Jagannath und dieses Buch und übergib es meiner Mutter Sachi Devi. Bringe ihr Ehrbietungen dar und ersuche sie dann bitte, mir meine Vergehen zu verzeihen. Vers 48. Ich habe den Dienst meiner Mutter aufgegeben und bin in den Lebensstand der Entsagung getreten. Eigentlich hätte ich dies nicht tun sollen, denn ich habe dadurch meine religiösen Grundsätze vernichtet. Vers 49. Ich bin der Liebe meiner Mutter unterstellt, und es ist meine Pflicht, ihr als Gegenleistung zu dienen. Statt dies zu tun, bin ich in den Lebensstand der Entsagung getreten. Das ist zweifellos die Tat eines Verrückten. Vers 50. Eine Mutter nimmt ihren verrückten Sohn nichts übel, und weil meine Mutter dies weiß, zürnen sie mir nicht. Vers 51. Es war nicht meine Aufgabe, in den Lebensstand der Entsagung zu treten, um meine Liebe zu meiner Mutter zu opfern, die mein wahres Vermögen ist. Im Grunde genommen befand ich mich in einem verrückten Geisteszustand, als ich in den Sanya-Stand trat. Vers 52. Ich wohne hier in Jagannath Puri, Nilachala, um ihren Anweisungen nachzukommen. Ab und zu jedoch werde ich ihre Lotusfüße besuchen. Vers 53. Ja, ich gehe sogar täglich zu ihr, um ihren Lotusfüßen zu sehen. Sie kann meine Gegenwart fühlen, obwohl sie nicht glaubt, dass es wahr ist. Vers 54 bis 55. Eines Tages brachte meine Mutter Sachi Shalagram Vishnu Speisen da. Sie opferte gekochten Schali-Reis, verschiedene Arten von Gemüse, Spinat aus Bananenblüten gemacht, Curry, gebratenen Patola mit Nimba-Blättern, Ingwerstücken mit Zitrone und auch Joghurt, Milch, Kandiszucker und viele andere Speisen. Vers 56. Mutter, nahm das Essen auf ihren Schoß, und bei dem Gedanken, dass all dies Lieblingsspeisen ihres Nimai seien, fing sie an zu weinen. Vers 57. Meine Mutter dachte: Nimai ist nicht hier. Wer wird all diese Speisen essen? Während sie auf diese Weise an mich dachte, füllten sich ihre Augen mit Tränen. Vers 58. Während sie so überlegte und weinte, begab ich mich sofort mit großer Eile zu ihr und aß alles auf. Als sie den Teller leer sah, wischte sie sich die Tränen aus den Augen. Vers 59. Sodann begann sie sich zu wundern, wer all diese Speisen gegessen habe. Warum ist der Teller leer? Fragte sie sich, da sie bezweifelte, dass Bala Gopal alles gegessen habe. Vers 60. Sie begann sich zu fragen, ob überhaupt etwas auf dem Teller gewesen sei. Dann wiederum dachte sie, möglicherweise sei irgendein Tier gekommen und habe alles gefressen. Vers 61. Sie dachte, vielleicht habe ich versehentlich keine Speisen auf den Teller gelegt. Mit diesen Gedanken ging sie in die Küche und schaute sich die Töpfe an. Vers 62. Als sie sah, dass alle Töpfe immer noch mit Reis und Gemüse gefüllt waren, stiegen in ihren Geist Zweifel auf und sie war erstaunt. Vers 63. Sie wunderte sich also und rief Ishana, den Diener, herbei und ließ den Platz noch einmal säubern. Sodann opferte sie Gopal noch einmal einen Teller. Vers 64. Seitdem weint sie immer in großer Besorgnis, wenn sie gutes Essen kocht, um mich damit zu bewirten. Vers 65. Da ich durch ihre Liebe gezwungen werde, zieht es mich zum Essen zu ihr. Mutter weiß all diese Dinge innerlich und empfindet Freude, aber äußerlich erkennt sie sie nicht an. Vers 66. Eine solche Begebenheit ereignete sich am letzten Vijaya Dashami Tag. Du kannst sie über diesen Vorfall befragen und sie auf diese Weise dazu bringen, zu glauben, dass ich tatsächlich dorthin gehe. Vers 67. Während Sri Chaitanya Mahaprabhu all dies erzählte, wurde er ein wenig überwältigt, aber nur um den Abschied von den Gottgeweihten zu Ende zu führen, blieb er geduldig. Vers 68. Als nächstes richtete Sri Chaitanya Mahaprabhu einige liebevolle Worte an Raghava Pandit. Er sagte: Ich bin dir wegen deiner reinen Liebe zu mir zu Dank verpflichtet. Vers 69. Sri Chaitanya Mahaprabhu teilte daraufhin einen jeden mit: Hört über den reinen hingebungsvollen Dienst, den Raghava Pandit Krishna darbringt. In der Tat, Raghava Panditas Dienst ist höchst rein und vollendet. Vers 70. Hört über seine Kokosnussopferung, ganz abgesehen von anderen Waren, die er opfert. Eine Kokosnuss wird zum Preis von 5 Gandas pro Stück verkauft. Vers 71. Obwohl er bereits hunderte von Bäumen und Millionen von Früchten in seinem Garten hat, ist er trotzdem sehr begierig, über den Ort zu hören, an dem man süße Kokosnuss bekommen kann. Vers 72. Unter großer Anstrengung holt er Kokosnüsse von einem 20 Meilen entfernten Ort und gibt für jede einzelne 4 Panas aus. Vers 73. Jeden Tag werden 5 bis 7 Kokosnüsse beschnitten und in Wasser gelegt, damit sie kühl bleiben. Vers 74. Wenn es Zeit für die Bhoga-Opferung ist, werden die Kokosnüsse abermals beschnitten und gesäubert. Nachdem Löcher in sie gemacht worden sind, werden sie Sri Krishna geopfert. Vers 75. Sri Krishna pflegte die Milch aus diesen Kokosnüssen zu trinken, und manchmal ließ er die Kokosnüsse leer zurück. Ein anderes Mal waren die Kokosnüsse voller Milch. Vers 76. Als Raghava Pandit sah, dass die Milch aus den Kokosnüssen getrunken worden war, freute er sich sehr. Sodann zerbrach er die Kokosnuss, nahm das Mark heraus und legte es auf einen anderen Teller. Vers 77. Nachdem er das Mark geopfert hatte, meditierte er außerhalb des Tempelraumes. In der Zwischenzeit ließ Sri Krishna, nachdem er das Mark gegessen hatte, den Teller leer zurück. Vers 78. Manchmal, nachdem Krishna das Mark gegessen hatte, füllte er den Teller von neuem mit frischem Mark. Auf diese Weise wächst Raghava Panditas Glaube und er treibt in einem Meer der Liebe. Vers 79. Eines Tages geschah es, dass ungefähr 10 Kokosnüsse ordnungsgemäß beschnitten und von einem Diener gebracht wurden, damit sie der Bildgestalt geopfert würden. Vers 80. Als die Kokosnüsse herbeigebracht wurden, blieb wenig Zeit für die Opferung, da es bereits spät war. Der Diener blieb mit dem Kokosnussbehälter in den Händen an der Tür stehen. Vers 81. Da bemerkte Raghava Pandita, dass der Diener die Decke über der Tür berührte und mit derselben Hand die Kokosnüsse anfasste. Vers 82. Hierauf sagte Raghava Pandita: Ständig kommen und gehen Leute durch diese Tür. Der Staub von ihren Füßen wird aufgewirbelt und berührt die Decke. Vers 83. Nachdem du die Decke über der Tür berührt hast, hast du die Kokosnüsse angefasst. Jetzt taugen sie nicht mehr dafür, Krishna dargebracht zu werden, denn sie sind verunreinigt worden. Erläuterung: Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur erklärt, dass Raghava Pandita nicht nur ein verrückter Kerl war, der an irgendeinen Reinigungskomplex litt. Er war nicht von dieser Welt. Wenn man etwas, was eigentlich materiell ist, aufgrund niedrigen Bewusstseins als spirituell auffasst, so nennt man dies Bauma Icha Dihi. Raghava Pandit war ein ewiger Diener Krishnas und alles, was er sah, sah er in Beziehung zum Dienst des Herrn. Er war stets in den transzendentalen Gedanken versunken, wie er Krishna immer mit allen dienen könnte. Manchmal versuchen Neulinge, Gottgeweihte niedrigen Ranges, Raghava Pandit auf der Ebene materieller Reinheit und materieller Unreinheit nachzuahmen. Eine solche Nachahmung wird niemandem helfen. Wie im Chaitanya Charitamrita in Klammer Antya Lila 4.174 erklärt wird: Bhadra Bhadra Vastu Jana Naika Prakrite. Auf der transzendentalen Ebene gibt es kein höher oder niedriger, rein oder unrein. Auf der materiellen Ebene wird zwischen gut und schlecht unterschieden, aber auf der spirituellen Ebene besitzt alles dieselbe Eigenschaft. In der materiellen Welt sind Vorstellungen von gut und schlecht allesamt Spekulationen des Geistes. Wenn man deswegen sagt, das ist gut und das ist schlecht, so ist beides ein Fehler, in Klammer CCA 4176. Vers 84. Dergestalt war der Dienst Raghava Pandits, er nahm die Kokosnüsse nicht an, sondern warf sie über die Mauer. Sein Dienst gründet ausschließlich auf reiner Liebe und er erobert die ganze Welt. Vers 85. Danach ließ Raghava Pandita andere Kokosnüsse pflücken, säubern und aufschneiden und mit großer Aufmerksamkeit brachte er sie der Bildgestalt zum Essen dar. Vers 86. Auf diese Weise holte er ausgezeichnete Bananen, Mangos, Orangen, Jackfrüchte und alle erstklassigen Früchte, von denen er gehört hatte, aus entfernten gelegenen Dörfern. Vers 87. Diese Früchte wurden alle zu einem hohen Preis gekauft und von entfernten gelegenen Orten herbeigeschafft. Nachdem Raghava Pandita sie mit großer Sorgfalt und Sauberkeit beschnitten hatte, brachte sie der Bildgestalt dar. Vers 88. Und so bereitete Raghava Pandit mit großer Sorgfalt und Aufmerksamkeit Spinat, anderes Gemüse, Radieschen, Früchte, Bruchreis, Reismehl und Süßigkeiten zu. Vers 89. Er bereitete Kuchen, Milchreis, Kondensmilch und alles andere mit großer Aufmerksamkeit und unter sauberen Kochverhältnissen zu, sodass die Speisen erstklassig und geschmackvoll waren. Vers 90. Raghava Pandita opferte außerdem alle Arten von eingemachten Gerichten, wie zum Beispiel Kashamdi. Er brachte verschiedene Wohlgerüche, Kleider und Schmuckstücke dar, und zwar von allem das Beste. Vers 91. Raghava Pandita diente dem Herrn also auf unvergleichliche Weise. Ein jeder, der ihn einfach nur sah, war überaus zufrieden. Vers 92. Daraufhin umarmte Sri Chaitanya Mahaprabhu Raghava Pandita voller Barmherzigkeit. Der Herr empfing auch die anderen Gottgeweihten mit ähnlicher Achtung. Vers 93. Außerdem befahl der Herr Shivananda Sena respektvoll: Gib sehr gut auf Vasudeva Datta Acht. Vers 94. Vasudeva Datta ist sehr großzügig. Jeden Tag gibt er alles, was er an Einkommen erhält, aus. Er behält keinen Restbetrag. Vers 95. Da Vasudeva Datta ein Haushälter ist, ist es nötig, dass er ein wenig Geld spart. Weil er das nicht tut, fällt es ihm sehr schwer, seine Familie zu versorgen. Vers 96. Bitte kümmere dich um Vasudeva Dattas Familienangelegenheiten. Werde sein Geschäftsführer und triff die zweckmäßigen Regelungen. Erläuterung: Sowohl Vasudeva Datta als auch Shivananda Sena lebten als Nachbarn im selben Dorf, das heute Kumara Hatta oder Hali Sahara heißt. Vers 97. Komme jedes Jahr und bringe alle meine Geweihten mit dir zum Gundicha-Fest. Ich bitte dich auch, sie alle zu betreuen. Vers 98. Hierauf ließ der Herr mit großem Respekt eine Einladung an alle Einwohner Kulina Grams ergehen und bat sie, jedes Jahr zu kommen und Seidenseile mitzubringen, damit Sri Jagannath während des Ratha Yatra Festes getragen werden konnte. Vers 99. Sodann sagte Sri Chaitanya Mahaprabhu: Gunaraja Khan aus Kulina Gram verfasste ein Buch mit dem Titel Sri Krishna Vijaya. In diesem Buch befindet sich ein Satz, der die ekstatische Liebe des Autors zu Krishna offenbart. Erläuterung: Sri Krishna Vijaya ist ein Buch mit Gedichten, das als der erste in Bengalen geschriebene Gedichtband gilt. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gibt an, dieses Buch sei im Jahre 1395 der Bengali Shakapta Zeitrechnung verfasst und nach 7 Jahren vollendet worden, in Klammer 1402, Shakapta. Dieses Buch wurde in leicht verständlicher Sprache verfasst und selbst halbgebildeten Bengalen und Frauen konnten es sehr gut lesen. Auch gewöhnliche Menschen mit wenig Wissen vom Alphabet waren in der Lage, dieses Buch zu lesen und zu verstehen. Seine Sprache ist nicht sehr blumig und manchmal hört sich die Dichtung nicht sehr wohlklingend an, obwohl bei einem Gedicht im Sonettstil jede Zeile 14 Silben enthalten sollte, finden wir in den Versen dieses Buches manchmal 16, 12 oder 13 Silben. Viele Wörter, die in jenen Tagen gebraucht wurden, konnten nur von den Ortsansässigen verstanden werden. Trotzdem ist dieses Buch immer noch so beliebt, dass kein Buchladen ohne es vollständig ist. Es ist für diejenigen, die daran interessiert sind, im Krishna-Bewusstsein Fortschritt zu machen, überaus wertvoll. Sri Gunaraja Khan war einer der hervorragendsten Vaishnavas und er übersetzte den 10. und 11. Kanto des Srimad Bhagavatam für das Verständnis des gewöhnlichen Mannes. Das Buch Sri Krishna Vijaya wurde von Sri Chaitanya Mahaprabhu sehr gelobt und es ist für alle Vaishnavas von großem Wert. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur führt eine Ahnenliste und die Geschichte der Familie Gunarajas Khans an. Als ein bengalischer Kaiser namens Adishura zuerst von Kanyakubja in Klammer Kanovich kam, brachte er 5 Brahmanas und 5 Kayasthas mit sich. Da der König von rechts wegen von seinem Gefolge begleitet werden soll, begleiteten die Brahmanas den König, um ihn in wichtigen spirituellen Angelegenheiten zu unterstützen. Die Kayasthas sollten anderen Dienste leisten. Im nordindischen Hochland gelten die Kayasthas als Shudras, aber in Bengalen zählt man sie zu den höheren Kasten. Es ist eine Tatsache, dass die Kayasthas aus Nordindien nach Bengalen kamen, und zwar insbesondere aus Kanyakubja, in Klammer Kanovich. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sagt, Die Kachastas, die aus Kanyakubja kamen, seien erstklassige Männer gewesen. Dasharatha Vasu war eine große Persönlichkeit unter ihnen und Gunaraja Khan gehörte zur 13. Generation seiner Familie. Sein wirklicher Name war Malathara Vasu, aber der Kaiser von Bengalen verlieh ihm den Titel Khan, weshalb er als Gunaraja Khan bekannt wurde. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur führt die folgenden Ahnenliste Gunaraja Khans an. 1. Dasharatha Vasu, 2. Kushala, 3. Shupashankara, 4. Hamsa, 5. Shaktirama, in Klammer Baganda, Muktirama, in Klammer Mainagara und Alankara, in Klammer Bangacha, 6. Damodara, 7. Anantarama, 8. Kunina Chaka und Vinana Yaka. Bhagiratha gehörte zur 12. Generation und Malathara Vasu oder Gunaraja Khan zur 13. Sri Gunaraja Khan hatte 14 Söhne, von denen der zweite Lakshmi Natha Vasu den Titel Satyaraja Khan erhielt. Sein Sohn war Sri Ramananda Vasu. Deswegen gehörte Ramananda Vasu zur 15. Generation. Gunaraja Khan war ein überaus wohlbekannter und reicher Mann. Sein Palast, seine Festung und sein Tempel stehen heute noch und wir können daraus schließen, dass der Wohlstand Gunaraja Khans gewiss sehr groß war. Sri Gunaraja Khan kümmerte sich niemals um die künstliche Aristokratie, die von Palal Sena eingeführt worden war. Vers 100. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagte: Krishna, der Sohn Nanda Maharajs, ist mein Leben und meine Seele. Durch diese Aussage werde ich an die Hände der Nachfahren Gunaraja Khans verkaufen. Erläuterung: Der vollständige Vers, auf den hier angespielt wird, lautet: Eka Bhave Vanda Hari Choda Kari Hatta Nanda Nanda Na Krishna Mora Prana Natha. Mit gefalteten Händen bringe ich Krishna, dem Sohn Nanda Maharajas, der mein Leben und meine Seele ist, meine Gebete dar. Vers 101. Mir ist sogar ein Hund sehr lieb, der in eurem Dorf lebt, ganz zu schweigen also von euch und erst recht von anderen. Vers 102. Hierauf trugen sowohl Ramananda Vasu als auch Satyaraja Khan bei den Lotusfüßen Sri Chaitanya Mahaprabhus Fragen vor. Vers 103. Satyaraja Khan sagte: Mein lieber Herr, da ich ein Haushälter und ein materialistischer Mensch bin, kenne ich den Vorgang des Fortschrittes im spirituellen Leben nicht. Ich unterwerfe mich deshalb deinen Lotusfüßen und ersuche dich, mir Anweisungen zu erteilen. Vers 104. Sri Chaitanya Mahaprabhu antwortete: Chante weiterhin ohne Unterlass den heiligen Namen Sri Krishnas. Wann immer es möglich ist, diene ihm und seinen Geweihten den Vaishnavas. Vers 105. Als Satyaraja dies hörte, sagte er: Wie kann ich einen Vaishnava erkennen? Bitte lass mich wissen, was ein Vaishnava ist. Was sind seine allgemeinen Kennzeichen? Vers 106. Sri Chaitanya Mahaprabhu erwiderte: Jeder, der den heiligen Namen Krishnas auch nur einmal chantet, ist verehrenswürdig und ist der Beste von allen Menschen. Erläuterung: Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sagt, ein Mensch werde schon durch das einmalige Chanten des heiligen Namens Krishnas vollkommen und gelte als Vaishnava. Mit diesem Vertrauen und Glauben kann man ein Leben des Krishna-Bewusstseins beginnen. Doch ein gewöhnlicher Mensch ist nicht imstande, den heiligen Namen Krishnas mit solchem Vertrauen zu chanten. Das wird von Srila Rupa Goswami in seinen Upadeshamrita bestätigt. Krishneti Yasya Giritam Mana Satriyeta. Man sollte den heiligen Namen Krishnas als mit der höchsten Persönlichkeit Gottes, der Transzendenz selbst, identisch auffassen. Der heilige Name Krishnas ist also mit Krishna identisch und ist außerdem Chintamani. Der Name Krishna ist die Verkörperung des vollkommenen, transzendalen und ewig von materieller Verunreinigung befreiten Klanges. Man sollte verstehen, dass der heilige Name Krishnas und Krishna identisch sind. Dieses Vertrauen muss man haben und muss fortfahren, den heiligen Namen zu chanten. Wenn man sich auf der Neulingsstufe befindet, kann man nicht verstehen, was einen reinen, unbetrübten Gottgeweihten ausmacht. Wenn sich der Novize jedoch im hingebungsvollen Dienst betätigt, insbesondere in der Bildgestaltenverehrung und die Anweisungen eines echten Spiritual Meisters befolgt, wird er zu einem reinen Gottgeweihten. Jeder kann davon profitieren, von einem reinen Gottgeweihten über Krishna-Bewusstsein zu hören und kann so allmählich gereinigt werden. Ein Gottgeweihter, der daran glaubt, dass der heilige Name des Herrn mit dem Herrn identisch ist, ist ein reiner Gottgeweihter, selbst wenn er vielleicht noch auf der Neulingsstufe steht. Durch seine Gemeinschaft können andere ebenfalls zu Vaishnavas werden. Man gilt als materialistischer Gottgeweihter, wenn man lediglich die Bildgestalt Haris mit Vertrauen verehrt, aber den Gottgeweihten und anderen nicht den gehörenden Respekt erweist. Das wird im Srimad Bhagavatam in Klammer 11.2.47 bestätigt. Jeder, der sich mit Vertrauen der Verehrung der Bildgestalt Haris widmet, aber den Gottgeweihten und anderen keinen gebührenden Respekt erweist, gilt als materialistischer Gottgeweihter. Durch Umgang mit einem neuen Gottgeweihten, der daran glaubt, dass der heilige Name des Herrn mit dem Herrn identisch ist, kann man jedoch ebenfalls ein Gottgeweihter werden. Als Sri Chaitanya Sanatan Goswami unterwies, sagte er: Ein Mensch, der festes Vertrauen erlangt hat, ist ein echter Kandidat für Fortschritt im Krishna-Bewusstsein. Gottgeweihte werden je nach ihrem Glauben als erstklassige, zweitklassige oder neue Gottgeweihte bezeichnet. Einer, der schwaches Vertrauen hat, wird Kanishtha Neuling genannt. Der Neuling kann jedoch ein fortgeschrittener Gottgeweihter werden, wenn er die vom Spiritual Meister festgesetzten regulierenden Prinzipien strikt befolgt. Der reine Gottgeweihte, dessen Vertrauen stärker wird, wird zum Madhyama Adhikari und Uttama Adhikari in Klammer CCM 22, 64, 69 bis 70. Man kann also schlussfolgern, dass selbst ein neuer Gottgeweihter höher steht als die Karmis und Gyanis, weil er volles Vertrauen in das Chanten des heiligen Namens des Herrn besitzt. Ein Karmi oder Gyani hat ungeachtet seines hohen Ranges keinen Glauben an Sri Vishnu, seinen heiligen Namen oder seinen hingebungsvollen Dienst. Man mag religiös fortgeschritten sein, aber wenn man im hingebungsvollen Dienst nicht ausgebildet ist, kommt einem auf der transzendentalen Ebene wenig Verdienst zu. Selbst ein neuer Gottgeweihter, der sich nach den vom Spiritual Meister bekannt gegebenen Vorschriften in der Bildgestaltenverehrung betätigt, befindet sich auf einer höheren Stufe als die fruchtbringenden Arbeiter und spekulativen Philosophen. Vers 107. Einfach dadurch, dass man den heiligen Namen Krishnas chantet, wird man von allen Reaktionen eines sündhaften Lebens befreit. Man kann die neuen Vorgänge hingebungsvollen Dienstes einfach durch das Chanten des heiligen Namens zur Vollkommenheit bringen. Erläuterung: Die neuen Arten hingebungsvollen Dienstes werden im Srimad Bhagavatam erwähnt, in Klammer 7.5.23. Shravanam, Kirtanam, Vishnuho, Smaranam, Parasivanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atma Nivedanam. Iti Pum Sarpita Vishnau Bhaktish Chen Nava Lakshana Kriyeta Bhagavatya Ada Tan Manye Ditam Uttamam. Diese Tätigkeiten sind Hören, Chanten, sich erinnern, dienen, verehren, beten, gehorchen, Freundschaft schließen und alles hingeben. Was das Chanten des heiligen Namens Krishnas betrifft, so kann man von allen sündhaften Reaktionen befreit werden, wenn man den heiligen Namen chantet, ohne Vergehen zu begehen. Es ist also möglich, vor allen sündhaften Reaktionen bewahrt zu werden, wenn man vergehenslos chantet. Im hingebungsvollen Dienst ist es sehr wichtig, den heiligen Namen des Herrn ohne Vergehen zu chanten. Die Wirkung aller neuen hingebungsvollen Vorgänge wie Shravanam und Kirtanam lässt sich sofort erzielen, wenn man einfach den heiligen Namen des Herrn vergehenslos chantet. Diesbezüglich erklärt Srila Jiva Goswami In seinem Buch Bhakti Sandarbha in Klammer 173 Yadyapi Anya Bhaktihi Kalau Kartavya Tara Kirtanakya Bhakti Samyoginaiva. Von den neuen Vorgängen des hingebungsvollen Dienstes ist Kirtan besonders wichtig. Srila Jiva Goswami weist uns deswegen an, die anderen Vorgänge wie Archana, Vandanan, Dasya und Sakya auszuführen, aber vorher und nachher müsse Kirtan, das Chanten des heiligen Namens, stattfinden. Wir haben deswegen dieses System in allen unseren Zentren eingeführt. Vor und nach Archana, Arati, Bogeopferung, Ankleiden und Schmücken der Bildgestalten findet das Chanten des heiligen Namens des Herrn statt. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vers 108. Man braucht sich nicht der Einweihung zu unterziehen oder die Tätigkeiten auszuführen, die vor der Einweihung nötig sind. Man muss einfach den heiligen Namen mit den Lippen erklingen lassen. Auf diese Weise kann selbst ein Mensch aus der niedrigsten Klasse, in Klammer Chandala, befreit werden. Erläuterung. Srila Jiva Goswami erklärt Diksha in seinem Bhakti Sandarbha in Klammer 283. Diksha ist der Vorgang, durch den man sein transzendales Wissen erwecken und alle durch sinnvolle Handeln verursachte Reaktionen vernichten kann. Ein Mensch, der im Studium der offenbarten Schriften bewandert ist, kennt diesen Vorgang unter dem Namen Diksha. Die regulierenden Prinzipien von Diksha werden im Hari Bhakti Vilas in Klammer Vilasa 234 und Bhakti Sandarbha in Klammer 283 erklärt. Dort heißt es, auch wenn man in einer Brahmana-Familie geboren worden ist, kann man keine vedischen Rituale ausführen, wenn man nicht eingeweiht ist und keine heilige Schnur besitzt. Selbst derjenige, der in einer Brahmana-Familie geboren wurde, wird erst nach der Einweihung und nach der Zeremonie der heiligen Schnur zum Brahmana. Wenn man nicht als Brahmana eingeweiht ist, kann man den heiligen Namen nicht richtig verehren. Gemäß den regulierenden Prinzipien der Vaishnavas muss man als Brahmana eingeweiht werden. Im Hari Bhakti Las in Klammer 2.6 wird die folgende Anweisung aus dem Vishnu Yamala zitiert. Solange jemand nicht von einem echten spirituellen Meister eingeweiht ist, sind seine hingebungsvollen Tätigkeiten alle nutzlos. Ein Mensch, der nicht vorschriftsgemäß eingeweiht wird, kann erneut in die Tierform hinabsinken. Weiter heißt es im Hari Bhakti Vilas in Klammer 2.10: Es ist die Pflicht jedes Menschen, sich einem echten spirituellen Meister hinzugeben. Man muss ihm alles geben, Körper, Geist und Intelligenz. Man muss eine Vaishnava-Einweihung von ihm entgegennehmen. Der Bhakti Sandarbha in Klammer 298 führt das folgende Zitat aus dem Tattva Sagara an. Wenn Glockenmetall von Quecksilber berührt wird, wird es durch chemische Einwirkung in Gold verwandelt. In ähnlicher Weise kann ein Mensch die Eigenschaften eines Brahmana erwerben, wenn er ordnungsgemäß eingeweiht wird. Im Zuge der Erörterung des Puracharya-Vorganges zitiert der Hari Bhakti Vilas in Klammer 17, 11, 12 folgende Verse aus dem Agastya Samhita. Am Morgen, Nachmittag und Abend sollte man die Bildgestalt verehren, den Hare Krishna Mantra chanten, Opfergaben darbringen, ein Feueropfer vollziehen und den Brahmanas zu essen geben. Diese fünf Tätigkeiten stellen Puracharya dar. Damit die Einweihung durch den spirituellen Meister ein voller Erfolg wird, sollte man zuerst diesen Puracharya-Vorgänge ausführen. Das Wort Puraha bedeutet vorher und Charya bedeutet Tätigkeit. Weil diese Tätigkeiten erforderlich sind, weihen wir Schüler in der internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein nicht sofort ein. Zuerst muss ein Einweihungskandidat 6 Monate lang der Arati und Vorlesungen aus den Shastras beiwohnen, die regulierenden Prinzipien einhalten und mit anderen Gottgeweihten Gemeinschaft haben. Wenn er im Puracharya Viti tatsächlich Fortschritt gemacht hat, wird er vom örtlichen Tempelpräsidenten zur Einweihung vorgeschlagen. Es ist nicht so, dass jeder plötzlich eingeweiht werden kann, ohne den Anforderungen zu entsprechen. wenn man dadurch, dass man den Hare Krishna Mantra täglich 16 Runden lang chantet, durch Einhalt der regulierenden Prinzipien und durch die Teilnahme an Vorlesungen weiter Fortschritte gemacht hat, erhält man nach den zweiten 6 Monaten die heilige Schnur in Klammer Anerkennung als Brahmana. Im Hari Bhakti Vilas in Klammer 17.4.5.7 heißt es: Ohne die Purascharya-Tätigkeiten auszuführen, kann man nicht vollkommen werden, selbst wenn man diesen Mantra für hunderte von Jahren chantet. Wer sich jedoch dem Purascharya-Viti-Vorgang unterzogen hat, kann sehr leicht Erfolg erzielen. Wenn man seine Einweihung vervollkommnen will, muss man zuerst die Purascharya-Tätigkeiten durchmachen. Der Purascharya-Vorgang ist die Lebenskraft, die einem beim Chanten des Mantra zum Erfolg verhilft. Ohne die Lebenskraft kann man nichts tun. In ähnlicher Weise kann ohne die Lebenskraft des Purascharya-Viti kein Mantra vollendet sein. In seinem Bhakti Sandarbha in Klammer 283 erklärt Srila Jiva Goswami: Diksha ist von ähnlicher Bedeutung, was im Bhakti Sandarbha in Klammer 284 wie folgt erklärt wird.